1. Timotheus, Kapitel 5. Ich möchte zu Beginn gern nochmal die Schlüsselverse, wenn wir so sagen wollen, lesen aus 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Sehen wir den Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wir haben hier praktische Anweisungen für unser Familienleben als Gemeinde Gottes, als Familie Gottes. Die Gemeinde ist eine geistliche Familie. Das letzte Mal haben wir das gesehen in den ersten zwei Versen hier im Kapitel 5, dass die jüngeren Gemeindemitglieder sollen wir wie Geschwister behandeln, die älteren wie Väter oder Mütter, also Familienleben. Und jetzt wird der Paulus sehr praktische Themen aufgreifen. Und unser Gott ist ein sehr praktischer Gott. Unser Gott ist so praktisch, dass er in Jesus Mensch geworden ist und ein irdisches Leben gelebt hat, sich die Hände schmutzig gemacht hat. Unser Gott kennt das Leben hier auf der Erde mit allen Höhen und Tiefen, nicht nur theoretisch, weil er allwissend ist, sondern er kennt es ganz praktisch aus eigener Erfahrung. Manche Leute, und vor allem die Leute, die Bibel noch nie gelesen haben, sagen, die Bibel ist irgendwo ein weltfremdes Buch. Ich möchte sagen, das Gegenteil ist der Fall. Sehr praktisch, sehr praktische Lebensweisheit, die Gott für uns hat, hier in diesem Buch. Gott ist unser Konstrukteur und er weiß am besten, wie wir funktionieren, richtig und heil, wie wir am besten zusammenleben können, und er sagt uns das. Und so, wenn du auf die Worte dieses Buches hörst und sie tust, dann bist du ein weiser Mensch. David schreibt im Psalm 119, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer. Ich mag den Vers. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Einsichtiger bin ich als Greise, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Von deinen Bestimmungen gewichen bin ich nicht, denn du hast mich unterwiesen, aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Willst du ein weiser Mensch sein, ein heiliger Mensch? Dann lies die Bibel. Sei ein Mensch, der Gottes Wort kennt und der nach Gottes Wort lebt. Hier in den nächsten zwei Kapiteln spricht der Paulus einige sehr praktische Themen an. Und das erste Thema, was wir uns heute anschauen, ist die Versorgung von Bedürftigen. Wie gehen wir als Christen, wie gehen wir als Gemeinde mit Menschen in Not um? Besonders mit Geschwistern in Not. Was sollen wir machen? Sollen wir einfach allen helfen, die uns anschnorren? Und was, wenn unsere Ressourcen beschränkt sind? Was, wenn wir nicht allen helfen können? Gibt es Prioritäten, die wir setzen sollen? Wie sieht das aus? Sehr praktisch. Und eine der ärmsten Bevölkerungsgruppen damals zur Zeit des Neuen Testaments waren Witwen. Besonders die älteren Witwen, die niemand mehr heiraten wollte und die auch nicht mehr arbeiten konnten wirklich. Es gab damals keine staatliche Sozialfürsorge und so Witwen, die vor allem keine Kinder hatten, die sind wirklich in der Luft gehangen. Und um ihre Versorgung geht es hier konkret in diesem Abschnitt. Und ich möchte heute gern den ganzen Abschnitt durchlesen und dann werden wir zurückgehen und ich werde ihn erklären und wir werden uns einige Prinzipien daraus holen. Kapitel 5, Vers 3. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt im Flehen und Gebeten Tag und Nacht. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und dies gebietet, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nicht ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern herumzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Also das erste Prinzip hier wäre, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. In Vers 2 haben wir letztes Mal gelernt, dass wir alle älteren Menschen ehren sollen und ihnen Wertschätzung entgegenbringen sollen. Aber wenn es hier von Ehren spricht, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind, dann geht es um Ehren in dem Sinn von Versorgen, von finanzieller Unterstützung, materieller Unterstützung. Und er spricht hier eine besondere Klasse von Witwen an. Nicht einfach, dass die Gemeinde alle Frauen versorgen soll, die ihren Ehemann verloren haben, sondern es geht hier um Witwen, die keine Familienangehörigen mehr haben, die sie versorgen können. Die Bibel ist ja ganz klar, wie unsere Verantwortung aussieht. Zuerst ist jeder für sich selbst verantwortlich. Haben wir vor nicht allzu langer Zeit im 2. Thessalonicher Brief gelernt. Im Kapitel 3 heißt es, wenn jemand arbeiten kann, aber nicht arbeiten will, dann soll er auch nichts essen. Und in Vers 12 heißt es, solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Also als Gemeinde, wir wollen nicht irgendwie faule Leute durchfüttern, die auf Kosten der Gemeinde leben wollen und gutmütige Christen ausnutzen. Es ist gut, wenn wir da immer die Motivation testen. Ich biete den Leuten, wenn irgendjemand kommt und schnorrt, ich biete ihnen immer Arbeit an. Sag hier, ja, ich gebe da gerne was, aber schrubb doch erstmal den Boden hier. Dann findest du heraus, wo die Motivation wirklich ist. Und wenn sie nicht gewillt sind zu arbeiten, wenn sie arbeiten können, dann sollen sie auch nichts essen. Ich gebe auch auf der Straße lieber den Leuten was, die Musik spielen oder so, als denen, die einfach nur da sitzen und betteln. Ich finde es gut, wenn Leute was dafür tun, für ihre Unterstützung. Es gibt diese Geschichte, wo ein Bettler an der Wohnungstür anläutet und um eine milde Gabe bittet. Und die Frau des Hauses fragt, hat Ihnen schon jemals jemand Arbeit angeboten? Und er antwortet, einmal, gnädige Frau, sonst waren alle Menschen sehr freundlich. Also solche Typen sollen wir abweisen. Denen tun wir nichts Gutes, wenn wir ihr faules Leben finanzieren, einen faulen Lebensstil. Also wer arbeiten kann, zuerst ist jeder für sich selbst verantwortlich, sich zu versorgen und seine Familie. Zweitens, wenn jemand arbeiten will, aber es einfach nicht mehr kann, sei es, dass er körperlich nicht in der Lage ist, sei es, dass er keinen Job findet, obwohl er gerne möchte, als zweites ist die Familie, sind die Verwandten für diese Person verantwortlich. In Vers 4 hier, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Deine Eltern haben dich versorgt, als du dich nicht versorgen konntest. Und jetzt sollst du sie versorgen. Und es ist einfach recht, wenn wir das tun. Hey, sie haben deine Windeln gewechselt. Sie haben Nächte durchgewacht, weil du geschrien hast. Sie haben deine Teenagerjahre ertragen. Sie haben dich durchgefüttert und wahrscheinlich deine Ausbildung finanziert. Und jetzt vergelte du ihnen das Empfangene. Also du bist verantwortlich für deine Familie. Seht auch hier im Vers 8. Wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen, für die Familie nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also kümmere dich um deine Eltern. Und ich würde sagen, nicht nur materiell, dass wir sie versorgen, wenn sie das selber nicht mehr können, sondern auch emotional, geistlich. Ruf sie an. Lies die Bibel mit ihnen, rede mit ihnen. Ich denke, wir Christen sollten unsere Eltern nicht irgendwo, wie es in der Welt modern ist, einfach irgendwelche Altersheime abschieben, sodass sie uns nicht zur Last fallen, sie dann da irgendwo versumpern. Ich würde sagen, wenn es irgendwie geht, nimm sie auf in dein Heim. Es ist ein Opfer, keine Frage. Manchmal geht es nicht, aber dann besuch sie. Lass sie nicht einfach irgendwo versauern alleine. Besuch deine Eltern, deine Großeltern. Jesus sagt konkret, die Leute, die wir in seinen Namen besucht haben, er sagt, das habt ihr mir getan. Und erinnere dich dran, deine Zeit ist begrenzt. Deine Zeit, in denen du deinen Eltern es vergelten kannst, was sie dir Gutes getan haben in deinem Leben, ist begrenzt. Nutz diese Zeit. Zu viele Menschen bedauern dann, was sie nicht getan haben, wenn die Eltern gestorben sind. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, deine Eltern mal wieder anzurufen oder eine Karte zu schreiben, ihnen zu sagen, wie dankbar du bist, wie sehr du es schätzt. Ich muss das wieder mal tun. Ich schätze meine Eltern. Ich bin echt dankbar für das, wie sie mich erzogen haben und wie sie für mich gesorgt haben, wie sie zu mir gestanden sind immer. Ich muss ihnen das wieder mal sagen. Sieh doch den Vers 16. Wenn eine gläubige Frau hier Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Eben die versorgt, die niemanden mehr haben in der Familie. Also die biblische Lehre ist ganz klar. Zuerst bist du selbst für dich verantwortlich, wenn du arbeiten kannst, wenn du fähig bist, dich selbst zu versorgen. Zweitens, wenn du dazu nicht fähig bist, ist deine Familie für dich verantwortlich. Und dann erst als drittes, wenn du niemanden mehr hast, keine Familie mehr, die dich versorgen kann, dann springt die Gemeinde ein, deine geistliche Familie. Galaterbrief Kapitel 6, die Verse 9 und 10. Da heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, also unserer geistlichen Familie. Ja, wir wollen, soweit es uns möglich ist, allen Menschen Gutes tun, aber unsere erste Priorität sind unsere Geschwister im Glauben. Also wenn wir begrenzte Ressourcen haben, wenn wir nicht allen Menschen helfen können, dann wollen wir zuerst den Glaubensgeschwistern helfen. Das ist unsere Priorität. Und die frühen Christen, die waren bereit, sich aufzuopfern, Opfer zu bringen, um anderen zu helfen, aufopfern zu geben. Denkt dran an die frühe Gemeinde in Jerusalem. Die haben ihren Besitz verkauft, um die Geschwister zu versorgen. Ich denke an die Geschichte von einem Missionar, die mich als junger Christ sehr beeindruckt hat. War selber Missionar und dann war hier eine befreundete Missionarsfamilie, da war irgendein Trauerfall in der Familie, auf jeden Fall haben die alles verloren. Und während dieser Missionar gebetet hat für seine Freunde und dass Gott sie versorgt, hat Gott zu seinem Herzen gesprochen, hat gesagt, versorg du sie. Und hat gesagt, aber Gott, wir haben doch selber nicht mehr, als wir brauchen. Gott hat gesagt, ja, du hast 2 Autos. Und er hat seine Autos verkauft, um seine Geschwister zu versorgen. Hat mich beeindruckt. Wie weit bin ich bereit, Opfer zu bringen? Wie weit bist du bereit zu gehen, um Geschwistern in Not zu helfen? Ist das überhaupt Teil von deinem Denken, Gutes zu tun? Ich habe vor längerer Zeit mal ein Buch gelesen von Calvin Beisner, das ist ein christlicher Ökonom, amerikanischer. Und er hat ausgerechnet, wenn nur alle Menschen in Amerika, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnen, wenn die nur auf dem Niveau des Alten Testaments leben würden und 10% ihres Einkommens dem Herrn, der Gemeinde geben würden, er hat ausgerechnet, dass alle Missionare, alle Pastoren gut versorgt werden und dass die amerikanischen Christen allein fähig wären, alle Hungrigen in der Welt zu versorgen. Viele von uns in der westlichen Welt, unser Problem ist, dass wir unseren Lebensstandard so hochgeschraubt haben, dass wir nicht mehr fähig sind zu geben. Das ist so die Einstellung, oder, in unserer Kultur. Sobald du irgendwo ein bisschen eine Lohnerhöhung oder dein Einkommen wächst, wächst automatisch der Lebensstandard. Geben automatisch für neues Zeug aus. Vielleicht könnte es sein, dass Gott uns Christen beruft, ein einfaches Leben zu leben, bewusst, sodass wir fähig sind zu geben, andere zu segnen. Und wisst ihr was? Wir werden mehr Freude haben daran als an unserem Zeug. Oder ist doch verrückt in unserer Kultur, obwohl es uns so gut geht. Jeder Einzelne von uns ist unter den Top 10% der reichsten Menschen der Welt. Wir sind alle wohlhabend, wir haben alle Überfluss. Wir leben in einer wohlhabenden Kultur. Aber trotzdem gibt es wenige Leute, die wirklich zufrieden sind und wirklich dankbar sind und wirklich Freude haben. Woran liegt es? Es gab noch nie so viele depressive Leute wie heutzutage, obwohl es uns materiell so gut geht. Woran liegt es? Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Da werden wir glücklich in unserer Seele, wenn wir geben. Und lasst uns nicht vergessen als Christen, dass alles, was wir besitzen, dass es eigentlich Gott gehört. Wir sind nur Verwalter. Es gehört nicht uns. Wir sind nur Verwalter von dem, was er uns anvertraut hat. Und wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen vor ihm für alles, was Gott uns anvertraut hat. Also wollen wir weise investieren mit einer geistlichen Sicht in das, was Gott wertvoll ist. Und was ist Gott wertvoll? Menschen, oder? Das Reich Gottes. Wir sind der Leib Christi. Wir sind Jesu Hände und er will durch uns anderen Menschen dienen. Auch als Gemeinde sind wir Verwalter. Ressourcen, die wir haben, gehören nicht uns, die gehören Gott. Wir sind Verwalter. Und wir müssen Rechenschaft abgeben, wie wir unsere Spenden ausgeben. Das, was Leute geben hier. Übrigens, die Spendenquittungen liegen hinten. Habe ich vergessen anzukündigen heute. Aber wir wollen weise damit umgehen. Und das ist die andere Seite. Die frühe Gemeinde hat nicht das Geld einfach aus dem Fenster rausgeschmissen. Die haben nicht jeden unterstützt, der daherkam und gebettelt hat. Die haben genau angesehen, wen sie unterstützen. Na, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Das waren erstens die, die keine Unterstützung hatten, keine Ersparnisse hatten, die zu alt waren, um zu heiraten, um selber zu arbeiten und die keine Familienangehörigen mehr hatten. In Vers 5 sehen wir, dass die wirklichen Witwen vereinsamt waren. Und dann gab es eine zweite Qualifikation, Und das war, dass sie ein Herz haben für Gott und für seine Gemeinde. Die mussten ein vorbildliches christliches Leben gelebt haben. Nicht selbstsüchtig für sich selbst. Leute, die sagen, oh, wir wollen keine Kinder, es ist uns zu anstrengend, das schränkt uns zu sehr ein. Und die dann ihr Leben selbstsüchtig verschwenden und von einer Kreuzfahrt zur nächsten Cocktailparty und dann irgendwann, wenn sie einsam und alleine da sitzen und nichts mehr haben, dann plötzlich rennen sie zur Gemeinde und sagen, hey, unterstützt uns. Und ich denke, das war sicher so, als die Leute gehört haben, die eigentlich nie was mit Gott und mit der Gemeinde am Hut hatten, und dann als sie gehört haben, dass die christliche Gemeinde ihre bedürftigen Witwen versorgt, sind die plötzlich Christen geworden in ihrer Not. Und vielleicht war ihre Not sogar die Konsequenz ihrer eigenen Sünde. Aber Paulus sagt uns hier, die aber wirklich Witwe, Vers 5, die wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt im Flehen und Gebeten Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, für sich selbst. Selbstsüchtig ist lebendig tot. Aber die wahre Witwe, die gottesfürchtige Witwe, hofft auf Gott. Vertraut auf ihn. Vertraut auf Gott. Und sie ist eine Beterin, sie ist eine Fürbitterin. Sie hat eine geistliche Ausrichtung ihres Lebens. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Neues Leben übersetzt es so, die nur für das Vergnügen lebt, ist schon tot, obwohl sie noch lebt. Krasser Vers, oder? Hat mich getroffen. Wer für Vergnügungen lebt, ist lebendig tot, sagt uns Gottes Wort. Ist ein sehr aktuelles Wort für unsere heutige Zeit, oder? Wir leben in einer vergnügungssüchtigen Gesellschaft. Vergnügen ist der Götze dieser Welt. Wenn wir eine Umfrage machen würden, das ist, wofür die allermeisten Leute leben in unserer Kultur. In anderen Ländern sind sie zu beschäftigt, um für ihr Überleben zu sorgen. Bei uns ist es nicht mehr so. Und Vergnügen ist der Götze unserer Kultur. Das ist, wofür Menschen leben. Ich glaube, wenn der Paulus oder noch Menschen, die vielleicht vor 50, vor 100 Jahren gelebt hatten, wenn die uns beobachten hätten können, die hätten gesagt, die sind völlig verrückt, die Leute. Neil Postman, so ein Medienforscher, hat vor vielen Jahren jetzt eigentlich schon ein klassisches Buch geschrieben mit dem Titel Wir unterhalten uns zu Tode. Ist verrückt. Die Deutschen schauen im Durchschnitt 215 Minuten pro Tag fern. Das sind 3,5 Stunden. Wir sind überflutet mit Medienangeboten, mit Unterhaltungsangeboten. Die Leute leben fürs Weggehen am Wochenende. Fürs Saufen und Disco und Kino und Videos schauen und Computerspiele. Habt ihr gelesen, dass die Leute übernachtet haben vor den Kaufhäusern, als die neue PlayStation rauskam? Verrückt. Menschen hängen stundenlang im Internet rum für mehr oder minder völlig sinnlose Dinge. Unterhaltung. Es gibt ein Überangebot, wie wir auf seichte Art und Weise unsere Zeit verschwenden können in unserer Kultur. Wir sind überflutet mit Unterhaltungsangeboten, Vergnügungsangeboten. Und ich muss auch nur sagen, dass es immer tiefer wird, ne? Was aus Hollywood kommt, ganze Medienkultur, es wird immer tiefer. Nicht nur was sexuelle Inhalte anbelangt, es wird einfach vieles immer dümmer und immer gottloser. Wie viele verheiratete Kommissare gibt es noch in den Fernsehfilmen? Weiß nicht. Ich schaue nicht viel fern, aber ich kenne keinen. Ich habe gelesen, letztes Jahr wurde der Filmemacher und Turner-Preisträger Martin Creed von einer britischen Zeitung interviewt, als er seinen neuen Film mit dem Titel Der schlechte Film herausbrachte. Und der Film bestand aus 19 Szenen, wo Leute vor der Kamera gekotzt haben. Na, der schlechte Film. Und dieser Martin Creed hat in dem Interview gesagt, er arbeitet gerade in Los Angeles an seinem neuen Filmprojekt mit dem Titel Der Scheißfilm. Und er hat schon 15 Darsteller gefunden, die da mitspielen wollten. Und sein Statement dazu war, L.A. repräsentiert die extreme, innovative Vorreiterrolle der Welt. Als ich das gelesen habe, ich habe mir gedacht, Hilfe, wie tief können wir noch sinken? Und ich möchte nicht pauschal irgendwo gegen Medien reden oder so. Das kann was sehr Positives sein, was sehr Gutes. Die meisten Unterhaltungsangebote sind nicht in sich schlecht. Und ich bin nicht dagegen, wenn wir es bewusst nutzen. Aber tun wir das noch? Ist okay, sich manchmal mal eine halbe Stunde oder Stunde vorm Fernseher zu entspannen oder sich ab und zu ein gutes Video reinzuziehen. Gibt manchmal wirklich gute, schöne Sachen. Ich schaue gern diese Universum-Sendungen, wo berichtet wird über Gottes Schöpfung, Reisefilme, andere Kulturen, das interessiert mich. Bin jemand, der gerne lernt, der vielseitig interessiert ist. Oder ist auch mal okay, sich mal was Lustiges im Internet reinzuziehen, vor allem mit anderen gemeinsam, so als Gemeinschaftssache. Aber in welchem Ausmaß? Wenn ich lese 3,5 Stunden pro Tag vor der Glotze, in dem Ausmaß, ist das noch Maß und Ziel? Ich denke, als Christen müssen wir uns fragen, wo sind unsere Prioritäten in unserem Leben? Womit verbringen wir unsere Freizeit? Was ist uns wichtig? Eigentlich müssen wir fragen, worum dreht sich unser Leben? Wie viel Ewigkeitswert hat das, was wir tun? Und haben wir das gelernt, verantwortungsvoll mit Unterhaltungsangeboten, mit Medienangeboten umzugehen? Sind wir gute Verwalter unserer Zeit? Oder leben wir einfach auch so wie die Welt? Und meine Befürchtung ist, allzu oft ist es so, dass wir einfach so leben, wie unsere Kultur lebt. Ich würde davon ausgehen, dass der eine oder andere unter uns ist, bei der Ansammlung von Menschen, die wir hier sind, der den Durchschnitt am Fernsehkonsum ganz gut erfüllt, der ganz gut reinpasst in das typische deutsche Bild. 3,5 Stunden pro Tag vom Fernseher verschwendet, jeden Abend. Vielleicht, dass wir mehr Zeit mit Videogucken verbringen, als mit Bibellesen. Letztes Jahr hatten wir so für kurze Zeit mal einen Besucher hier, der hat praktisch im Internet gelebt und hat sich da irgendwelche Chats und Video, YouTube, irgendwas reingezogen, den ganzen Tag lang. War völlig unproduktiv eigentlich. Ich weiß nicht, ob das Gott ehrt, so ein Lebensstil. Wie leben wir als Christen? Amüsieren wir uns auch zu Tode mit dem Rest der Welt? Leben wir auch für Unterhaltung? Und im Kontrast dazu, wie viele Ehepaare beten miteinander? Oder führen noch tiefe Gespräche miteinander? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, im Durchschnitt spricht ein Ehepaar 10 Minuten pro Woche miteinander. Moni, stimmt das? Wir haben uns irgend so eine Kassette angehört, wo der davon geredet hat, von so Fakten, Beziehungsfakten. Und ich glaube, es waren 10 Minuten pro Woche. Das ist nicht viel. Wie viel Zeit verbringst du mit deiner Familie? Und hast du noch Zeit, anderen zu dienen? In dein geistiges Leben zu investieren, in das Reich Gottes zu investieren? So viele Leute sagen, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, anderen zu dienen. Ich habe keine Zeit. Wahrheit ist, wir haben alle gleich viel Zeit. 24 Stunden pro Tag. Frage ist, was machen wir mit unserer Zeit? Und wisst ihr was? Wahre Freude, wahres Glück ist nicht Unterhaltung oder Vergnügen. Wahre Freude, wahres Glück finden wir nicht, wenn wir dem direkt nachjagen, sondern ist ein Nebenprodukt von dem, dass wir Gott dienen und unseren Mitmenschen dienen. Ich weiß nicht, das ist ein sehr herausfordernder Vers für mich. Und ich bin eigentlich kein Unterhaltungsmensch. würde ich sagen. Die meisten Unterhaltungsangebote langweilen mich eigentlich auf Dauer. Das ist für mich Zeitverschwendung. Ich schlage nicht einfach gern Zeit sinnlos tot. Ich mag meinen Job, das ist eine Berufung für mich, kein Job, ich arbeite gerne und ich danke Gott jeden Tag dafür, dass ich ihm dienen darf. Das ist ein Vorrecht, das ist eine wunderbare Sache. Aber ich mag einfach auf meinen Tag zurückschauen und sehen, ja, ich habe was Sinnvolles geschafft und ich habe was Neues gelernt und ich habe vielleicht Gott besser kennengelernt, dann war das ein guter Tag. Und mir persönlich macht es mehr Spaß, Bibel zu studieren, Bibelstunden anzuhören. Ich renne ja den ganzen Tag mit Kopfhörern rum. Also macht mir mehr Spaß, als mir eine endlose Intrigenserie reinzuziehen. Baut mich mehr auf. Und ja, ich schaue ab und zu mal gerne einen guten Film an. Eigentlich kaum allein, meistens so als Gemeinschaft mit anderen. Aber ich finde es befriedigender, eigentlich in Menschen zu investieren, als zum Beispiel einen Rekord bei einem Computerspiel zu brechen. Das reizt mich nicht wirklich. Mir macht es auch mehr Spaß, zum Beispiel nach Wiesbaden zu fahren, hier zu Rons Bibelstunde und da mitzuhelfen und Gott anzubeten gemeinsam und Gemeinschaft zu haben, als in irgendeinen Vergnügungspark zu fahren oder auf irgendeine laute Party. Macht mir mehr Spaß, dann vielleicht in einem Jahr zurückzuschauen und zu sagen, hey, was ist daraus geworden, wo wir hier investiert haben? Und zu sehen, dass Gott was gebaut hat, dass Menschen zu Jesus gekommen sind, dass da was Tolles entsteht. Ich meine, das ganze Unterhaltungszeug, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich mir vor einem Jahr reingezogen habe, ist auch völlig egal eigentlich. Aber ich mag es, in so Dinge zu investieren, ja, was Bestand hat, wo ich dann mal zurückschauen kann auf mein Leben und sagen kann, ja, hey, ist was wert, dafür zu leben, dafür zu investieren. Und wirklich die besten Freundschaften habe ich mit Leuten, mit denen ich gemeinsam dienen kann und gemeinsam am Reich Gottes bauen kann, wo man gemeinsam plant und gemeinsam betet und gemeinsam dient und dann zurückschaut und die Frucht sieht. Hey, das ist eine wunderbare Sache. Für mich ist Praiseland ein schönerer Urlaub, als in irgendeinem Luxusclub irgendwo faul in der Sonne zu liegen. Hey, Praiseland ist cool, wir haben so viel Spaß miteinander und es ist eine Freude, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ich würde es nicht tauschen mit irgendeiner Clubdisco irgendwo. Es ist begeisternd zu erleben, wie Gott einen gebraucht und wie Gott Menschen berührt und wie Gott Menschen verändert. Und ich finde es erfrischend, in Gottes Wort zu lesen und Glauben zu teilen mit anderen Menschen. Ich finde es interessanter, andere Menschen kennenzulernen und was sie bewegt, was sie mit Gott erleben. Ich erlebe lieber selber Abenteuer mit Gott, als irgendwelche fiktiven Abenteuer einer Fantasiefigur am Bildschirm anzusehen. Ich finde das befriedigender. Und wir Christen, wir müssen uns überlegen, was machen wir mit unserer Zeit? Unsere Zeit ist kurz, sehr kurz. Sie ist begrenzt. Sie ist zu kurz, um sie sinnlos zu verschwenden. Gott hat uns unsere Zeit geschenkt. Und auch das ist was, worüber wir Verwalter sind, worüber wir eines Tages Rechenschaft ablegen werden. Was haben wir getan mit diesen 24 Stunden pro Tag? Hört auf Gottes Wort heute. Ich finde es herausfordernd. Wer für Vergnügungen lebt, ist ein lebendiger Toter. Oh. Wofür lebst du? Lebst du? Oder bist du ein lebendiger Toter? Wer für Vergnügungen lebt, ist ein lebendiger Toter. Leute, wir Christen, wir haben ein höheres Ziel in unserem Leben als Vergnügungen. Wir sind berufen, zur Ehre Gottes zu leben. Wir sind sein Leib, wir sind seine Werkzeuge in dieser Welt. Und ich glaube, es läuft was faul, wenn wir Christen uns zu Tode amüsieren. Während die Welt auf dem Weg in der Hölle ist und während so viele Menschen, so viele Ehen kaputt gehen, Leute, wir haben was Besseres zu tun. Und der Feind, der benutzt, glaube ich, unsere Unterhaltungskultur, um uns Christen irgendwie einzulullen, uns unschädlich zu machen, uns abzulenken von dem, was wirklich zählt. Verse wie diese fordern mich heraus. Fordern mich heraus, mein Leben zu überdenken. Ich finde viele solche Verse hier im Timotheusbrief, letzte Woche. Mann, fordern mich heraus, mein Leben zu überdenken. Wofür lebe ich wirklich? Was sind meine Prioritäten? Geht es dir auch so? Bist du herausgefordert? Hey, das ist gut. Timotheus ist ein herausforderndes, praktisches Buch. Ich wollte eigentlich nicht an dem einen Vers hängen bleiben. Lass uns zurückgehen hier zu unserem Kontext. Also es geht um Witwen. Der Punkt war, dass eine Witwe, die von der Gemeinde unterstützt wird, eine Frau des Gebetes sein soll. Eine Frau, die sich um Gott dreht, um sein Reich. Und dann heißt es im Vers 9, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist. Ich glaube, dass die Gemeinde oder auch viele einzelne Christen viele Menschen unterstützt haben, die wirklich bedürftig waren. Vielleicht einmalig oder eine Zeit lang, bis die wieder sich selber versorgen konnten. Aber dann gab es eine eigene Klasse von Witwen, die auf Dauer von der Gemeinde versorgt wurden. Und die wurden in eine Liste eingetragen, offensichtlich. Aber die Gemeinde hat die Altersversorgung übernommen, dieser Witwen. Das waren so eine Art, heute würde man sagen, es waren Diakonissen. Die haben gelobt, ehelos zu leben. Und die waren Dienerinnen der Gemeinde, soweit es ihnen noch möglich war. Haben vor allem im Gebet gedient, wie wir gesehen haben. Und dafür wurden sie von der Gemeinde auf Dauer unterstützt. Und es gab einige Bedingungen, in dieses Versorgungsprogramm der Gemeinde aufgenommen zu werden. Und die erste Bedingung ist, es gab eine Altersgrenze. Erst ab 60 Jahre. Und das zweite ist, sie musste eben ein vorbildliches christliches Leben gelebt haben und der Gemeinde gedient haben. Sie musste eine Person sein, die ihren Glauben wirklich gelebt hat. Glaube ist praktisch, wisst ihr das? Jakobus hat gesagt, zeig mir deinen Glauben in deinen Werken. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Vielleicht ist da nicht viel echter Glaube, wenn da keine Werke sind, wenn sie es nicht zeigen in deinem Leben. Aber Christsein ist was Praktisches. Also sie soll ein vorbildliches christliches Leben gelebt haben. Und wenn wir das durchlesen, hier diese Anforderungen, wenn wir so sagen wollen, sehen wir eigentlich das Vorbild, sehen wir das Ideal, wie eigentlich jede christliche Frau leben sollte. Ich denke auch, wir Männer können uns ja einige Prinzipien rausholen, aber im Kontext geht es um eine Frau. Also ist hier auch eine Ermutigung für alle Frauen, auch für die jungen Frauen, so zu leben. Das erste ist, sie soll eines Mannes Frau gewesen sein. Also Gottes Ideal in der Ehe gelebt haben, ein Mann und eine Frau. Und ich glaube, es geht hier nicht darum, wenn ein Mann gestorben ist, dass sie nicht wieder heiraten darf. Später ermutigt Paulus die jüngeren Witwen wieder zu heiraten. Also darum geht es nicht. Worum es hier geht, sie soll ihrem einen Mann treu gewesen sein, mit dem sie verheiratet ist. Und dann im Vers 10, sie soll ein Zeugnis in guten Werken gehabt haben. Also sie soll eine Frau sein, die bekannt dafür ist, dass sie Gutes tut. Und dann werden einige von diesen guten Werken aufgezählt. Sie Kinder auferzogen hat. War keine Karrierefrau, war eine gute Mutter, die sich um ihre Familie gekümmert hat. Wenn sie Fremde beherbergt hat, war gastfreundlich. Wenn sie der heiligen Füße gewaschen hat, das heißt, sie hat den Geschwistern in der Gemeinde praktisch gedient. Wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, sie hat Menschen in Not geholfen, als es ihr möglich war, zu helfen. Zusammenfassend, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Also sie war eine Frau, die eben nicht für sich selbst gelebt hat. Sie hatte ein dienendes Herz. Sie war bereit, Gutes zu tun und zu helfen. Und Gott sagt uns hier, nur solche bewährten Frauen, die durften in das Verzeichnis der zu versorgenden Witwen eingetragen werden. Sie waren ein Segen für die Gemeinde. Sie waren sozusagen geistliche Mütter für die Gemeinde. Und jetzt vergeltet die Gemeinde das Empfangene. Lies mal weiter in Vers 11. Wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist, haben wir schon gelesen. Jüngere Witwen, Vers 11, aber weise ab. Denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Also jüngere Witwen in ihrer Trauer, in den ersten Schmerz, den sie haben über den Verlust ihres Mannes, sagen sie, Mann, ich könnte mich nie wieder verlieben, ich könnte mich nie wieder irgendeinem anderen Mann nähern, ich könnte nie die Umarmung von jemand anderen aushalten. Ich will geloben, ehelos zu bleiben und der Gemeinde zu dienen. Aber dann mit der Zeit heilen ihre Wunden und dann bekommt sie wieder den Wunsch zu heiraten und ist wieder interessiert an Männern. Und Paulus sagt, dann wird sie ihr früheres Versprechen der Ehelosigkeit und des Dienstes an der Gemeinde und so weiter, würde das brechen. Also jüngere Witwen weise ab. Sie wollen dann heiraten. Und dann sagt er im Vers 13, zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern herumzulaufen. Nicht allein, aber müßig, sondern auch geschwätzig. Also sie gewöhnen sich dran, faul zu sein. Das ist hier gemeint, unproduktiv zu sein. Und nicht nur das, sondern sie werden auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ziehen sich dann nachmittags schon die Seifenopern rein und dann ziehen sie rum so als Glattstanden, die Gerüchte verbreiten und Dinge erzählen, die nicht aufbauend sind, private Dinge von anderen weiter erzählen, die eigentlich niemandem was angehen, sich in fremde Angelegenheiten einmischen. Will Rogers hat mal gesagt, eine Familie ist in Ordnung, wenn man den Papagei unbesorgt verkaufen kann. Paulus sagt hier, diese jüngeren Witwen, die haben noch zu viel Energie, als sozusagen in Rente zu gehen. Die sollen ihre Zeit besser sinnvoll nutzen, als faul rumzuhängen, rumzutratschen, Sinnloses im besten Fall, im schlimmsten Fall Zeug zu reden, was anderen Leuten schadet und sie verletzt. Vers 14, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Also das ist, was jüngere Witwen tun sollen. Sie sollen heiraten, sie sollen Kinder gebären, sie sollen den Haushalt führen. Im Allgemeinen ist das die hohe und die wunderbare Berufung einer Frau, wie wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, nämlich Mutter zu sein und ein Homemaker zu sein. Ein heiles Nest für ihren Ehemann und für ihre Kinder zu bauen. Und weißt was, wenn du das ernst nimmst, dann bleibt dann immer viel Zeit übrig für nutzlose Dinge. Eine Mutter von 5 Kindern hat mal ihren Mann auf ein Geschäftstreffen, eine Cocktailparty mit den Geschäftspartnern begleitet. Und sie hat sich zu ein paar Frauen gesellt, die sich über ihre berufliche Stellung unterhalten haben. Und dann hat eine Frau diese fünffache Mutter gefragt, und was machen Sie? Und sie hat geantwortet, ich leite ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Ist eine Lebensaufgabe. Ist eine wunderbare Aufgabe. Und wisst ihr was? Unser Heil, das Heil unserer Gesellschaft, hängt von dem Zustand unserer Familien ab. Und wenn unsere Familien heil sind, wenn Männer und Frauen sich nicht um sich selbst drehen, nicht selbstsüchtig leben, für Vergnügen leben, sondern wenn sie sich um Jesus drehen und für das Leben, was wirklich zählt. Einfach so leben, was Gottes Wort uns sagt. Dann werden unsere Familien, dann werden unsere Leben heil sein. Und dann wird unsere Gesellschaft hoffentlich wieder heil werden. Probiert es aus. Gottes Wort einfach auszuleben, umzusetzen. Es wird euch nicht enttäuschen, kann ich euch versprechen. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und wer sie tut, der baut sein Lebenshaus auf dem festen Grund. Ein Leben, das Bestand hat, ein Leben, das heil ist und ein Leben, das erfüllt ist mit seiner Freude. Lass uns das nicht vergessen, lass uns nicht selbstsüchtig leben. Unsere Zeit, unser Leben verschwenden, ist viel zu kurz. Glück, Zufriedenheit ist ein Nebenprodukt davon, dass wir für Gott leben und unserem Nächsten dienen. Dann werden wir reiche Menschen sein. Amen. Lass uns beten. Vater, ich denke, du forderst uns wieder mal heraus. Ich bin herausgefordert, diesem Text, der um Witwen geht, wo wir vielleicht mal erstmals denken, was hat es mit uns zu tun? Hat viel mit uns zu tun. Wir sehen ein Vorbild hier von Menschen, die wirklich für dich leben, wie unser christliches Leben aussehen soll. Und Vater, vielleicht ist wieder mal Zeit, unser Leben zu betrachten und mal zu analysieren, Rückschau zu halten und zu fragen, wofür lebe ich eigentlich? Ist es das wert, was ich tue mit meinem Leben? Oder könnte ich es besser nutzen? Vater, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen jedem Einzelnen zeigst, was das für uns persönlich bedeutet. Wo wir vielleicht Prioritäten ändern müssen, wo wir unser Leben neu ausrichten müssen. Dass du uns zeigst, wo der Platz ist, wo wir anderen dienen sollen. Was das Gute ist, was wir tun sollen. Ich bitte dich, führe uns durch deinen Heiligen Geist. Gott, ich danke dir, dass du uns nicht verdammst oder irgendwie runterdrücken willst, schlecht machen willst, deprimiert machen willst, sondern Herr, dass du uns nochmal aufrüttelst zu unserem Guten, dass du uns ermutigen willst und ermahnen willst, dass du willst, dass wir heil leben und gut leben. Und Gott, ich denke, in unserem tiefsten Herzen können wir sagen, wollen wir dich eigentlich alle ehren. Und Herr, wir wünschen uns, dass dein Reich wächst und dein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden hier. Rüst uns zu, Herr, und leite uns und sprich zu uns, wenn wir dich suchen, diese Woche, wenn wir uns Gedanken machen über diese Dinge. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.